Ja, meine Damen, meine Herren, also tatsächlich, wir bleiben letztlich in den Jahren 1933-45. Ich bin der Klaus Reichhold und ich bin Historiker und bin immer hier für die geschichtlichen Themen, quasi für die Sachbuchthemen zuständig. Ja, und ich habe den Eindruck, dass eigentlich die NS-Zeit diese Zeit oder die Epoche ist, die mich zumindest immer am meisten berührt, weil ich da auch den Eindruck habe, dass das mit mir noch zu tun hat. Also bei uns in der Familie ist es dann so, dass auf der einen Seite mein Großvater väterlicherseits, der war mit dem Himmler per Du, weil er mit ihm im gleichen Kaninchenzüchterverband war. Da läuft es mir ganz kalt und Rücken runter. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt vor kurzem ein Familiengrab übernommen und festgestellt, da liegt eine Urgroßtante Ottilie drin. Und die gehört zu den ersten Opfern der T4-Aktion, weil sie offensichtlich, wir kennen die Diagnose noch nicht, behindert war. Und dann haben wir noch im weiteren Umfeld einen Abraham Reichhold, der den gleichen Familiennamen hat wie wir, wahrscheinlich tatsächlich von Vorfahren von uns, der mit über 70 das KZ Theresienstadt überlebt hat. Und dann haben wir natürlich auch ein Familienmitglied, der bei der SS war. Also das geht komplett durch. Und ich habe den Eindruck, wahrscheinlich sind wir eine ganz normale deutsche Familie mit Tätern und Opfern. Im Zweifelsfall überwiegt die Zahl der Täter. Und den Tätern und denen, die eigentlich nicht in der ersten Reihe stehen, habe ich den Eindruck, haben Sie eigentlich jetzt Ihr zweites Leben, wie Sie gestern gesagt haben, gewidmet. Herr Proske, gebürtiger Kelheimer, studiert in Regensburg, Sozialwissenschaftler, promovierter Historiker. Sie haben als Lehrer gearbeitet. Sie waren Leiter der deutschen Schule in Tripolis, wo ich mir gedacht habe, da gehört auch was dazu. Ja, und Sie sind Herausgeber dieser Reihe Täter, Helfer, Trittbrettfahrer. Und das ist Ihr zweites Leben. Was treibt Sie da an?
Also, ich glaube, wir haben ja jetzt durch den Vortrag und auch durch Ihre Sätze schon gehört, wie die Gesellschaft durch den Nationalsozialismus geprägt worden ist.
Ja.
Meine feste Überzeugung, die ich durch mein Leben immer wieder bestätigt gefunden habe, ist gewesen, dass dieser Nationalsozialismus dermaßen tief in der Gesellschaft verankert ist, dass wir uns bis heute noch nicht eine richtige Vorstellung davon machen. Ich bin der Meinung, und ich habe das zum Beispiel als Jugendlicher in Kelheim erlebt, wenn ich als Zehnjähriger nicht wusste, warum irgendwelche alten Trottel so reagiert haben, wie sie reagiert haben, wenn es einen entsprechenden Fall gegeben hat, beim Einkaufen, beim Spazierengehen, was ich, irgendwas. Das hat mich irritiert. Mhm. Und im Laufe der Zeit habe ich dann eben den Eindruck gewonnen, dass viele dieser Leute vielleicht sogar etwas in ihrem Verhalten hatten, was ihnen selber nicht geheuer war und was sie selber gar nicht so wollten, eigentlich. Aber doch haben sie es gemacht. Also die Härte im Umgang mit Kindern. Mhm. Mhm. Die Bösartigkeit, die zum Tage tritt, wenn bestimmte Themen aufgekommen sind. Das Thema Jude, ganz klar. Da konnte man richtig von der Leber wegreden. Und so weiter. Es gibt da ganze Menge Beispiele. Das muss ich hier nicht erläutern. Auf jeden Fall war mein Eindruck gewesen, hier ist etwas in der Gesellschaft, was so nicht geht. Und als ich dann die Zeit hatte und die Möglichkeiten hatte, kam die Idee, aufzuarbeiten. Mhm. Mhm. Sie haben vollkommen recht, die eigene Familie spielt da sicher auch eine Rolle. Mhm. Und das ist immer noch nicht abgeschlossen. Ich hatte gestern Abend mit einem Cousin eine Gesprächsrunde, die auch viel zu denken gegeben hat. Und das jetzt, 80 Jahre später. Mhm. Also, es ist etwas da. Die meisten Familien haben das. Und es geht darum, die Ursachen ausfindig zu machen, damit dieses allmähliche Hineinrutschen in das Jahr 1933, das über die 20er Jahre sich abgezeichnet hat, insbesondere in Niederbayern, in meiner Heimat. Sie haben ja vielleicht schon gemerkt, ich habe einen niederbayerischen, das darf ich in München sagen, einen niederbayerischen Migrationshintergrund. Ne? Also, das alles hat mich dazu bewegt und hat mir meine Überzeugung gestärkt, dass es nötig ist, hier reinen Tisch zu machen, soweit es möglich ist, soweit ich es kann.
Und Sie machen das nicht nur als Autor, als Herausgeber, sondern eben, Sie haben einen eigenen Verlag gegründet, den Kugelberg Verlag, benannt nach einer Anhöhe in der Nähe von Gerstetten, wo Ihr Verlag sitzt. Ja, und Sie bringen eben eigentlich über verschiedene Regionen oder Regierungsbezirke, auch im Bayerischen, bringen Sie solche Bücher raus, um letztlich zu beleuchten, ja, es gibt nicht nur die Prominenz, die man kennt, die Namen wie Himmler oder von Hitler ganz zu schweigen, sondern es gibt eben Belastete, wo Sie dann sagen, ja, deren Schuld mag erstmal als Marginalie erscheinen, aber auf der anderen Seite hat sie dazu beigetragen, dieses Unrechtsregime zu einer akzeptierten Sache zu machen. Sie haben außer dieser, also Sie haben eigentlich drei Bücher jetzt, oder wir haben drei Bücher, die Sie vorstellen wollten. Also einmal diese Reihe Täter, Helfer, Trittbrettfahrer, in dem Fall jetzt Oberfranken. Sie haben auch was gemacht über NS-Belastete aus München, wo unter anderem der Herr Fiehler vorkommt, also der Oberbürgermeister, der aber auch ganz vielen Leuten nicht bekannt ist. Und Sie haben auch ein Buch gemacht über Kreisleiter, wo Sie sagen, ja, das war so der verlängerte Arm der Propaganda, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Fangen wir mit dem letzten an.
Ja.
Also die Kreisleiter sind die mittlere Hierarchieebene der NSDAP. Mhm. Man kann sich das vorstellen, oben der Führer, Anführer, sagt ja. Manchmal. Dann kommen die Gauleiter, Nummer 2, Hierarchieebene 2. Die Ebene Nummer 3 sind dann die Kreisleiter. Darunter kommt als Ebene die Ortsgruppenleiter und dann die Blockleiter, die Zellenleiter. Mhm. So ist also diese NSDAP-Struktur. Und die Kreisleiter sind, obwohl sie entscheidende Figuren auf dem Land gewesen sind und für die Bevölkerung diejenigen waren, die das NS-System repräsentierten, weil man sie gesehen hat. Mhm. Und wenn es auch nur manchmal ist bei Paraden oder irgendwelchen propagandistischen Veranstaltungen. Deswegen ist es wichtig. Und trotzdem war das Ergebnis der Kreisleiterforschung, dass es viele Regionen in Bayern gibt, in denen die jetzt amtierenden Archivare schon vergessen hatten, wie die geheißen haben. Mhm. Mhm. Etwas, was mich also fast schon schockiert hat, denn die Unterlagen über solche Leute in den Archiven sind ja vorhanden. Und sie sind seit 70 Jahren Sperre, inzwischen frei. Jeder kann die einsehen. Und trotzdem hat es keiner gemacht. Oder wenn, dann nur unzureichend. Und das ist besonders in jenen Orten, wo die Stadt oder das Archiv sich nicht um solche Leute kümmert, auch wenn sie offensichtlich in Verbrechen verwickelt sind, zum Beispiel, weil nebendran ein Konzentrationslager ist oder irgendein anderes, ein Arbeitserziehungslager oder wie die alle geheißen haben. Es gab verschiedene Arten von Lagern, die im Ergebnis alle das Gleiche waren. Und trotzdem also wusste man das nicht oder wollte es nicht wissen. Das hat mich schockiert. Das Kreisleiterbuch ist entstanden in der Corona-Zeit, als es nicht möglich war, herumzureisen. Da war das Telefon sehr hilfreich und die Archivare hatten in der Regel auch einige Zeit. Mhm. So ging das los. Es war aber ein Nebenprodukt für die eigentliche Arbeit, die in Täterhelfer-Trittbrettfahrer stattgefunden hat. Die anderen Bücher, die jetzt nebenbei noch entstanden sind, ja, was war das Zweite, was Sie genannt haben?
Da war über die NS-Belasteten in München, da war der Herr Fiehler dabei. Wobei Sie aber, wenn Sie noch auf, weil Sie gerade sagen, wie da umgegangen wird damit, Sie haben noch ein Beispiel, und zwar über Ingolstadt, wo Sie sagen, dass das eigentlich so ein, ja, sich bewegen zwischen Gedenken und Vergessen. Ich habe das so gelesen, als ein Irrlichtern zwischen Gedenken und Vergessen ist, und zwar sogar eben im Jahr 2025 noch, wo es jetzt auch 80 Jahre her ist.
Also man kann sagen, für München ist es so, es gibt in München so viele Literatur zu diesem Thema, dass der Überblick verloren geht.
Ja.
Das ist auch der Grund, warum das Münchner Buch wenig bekannt geworden ist. Hat auch natürlich mit Corona zu tun gehabt. Aber insgesamt sind wir nicht durchgedrungen als Kleinverlag und haben auch nicht die notwendige Unterstützung in der Öffentlichkeit gehabt, um eben entsprechend publik zu sein. Was Ingolstadt betrifft, da ist es nun so, dass dort 80 Jahre lang keine NS-Erinnerung de facto stattgefunden hat, sondern alles, was war, war nur Beschönigung, Vertuschung. Mhm. Unter anderem sichtbar daran, dass die drei größten Nazis dieser Stadt weiterhin als Ehrenbürger geführt worden sind. Wir haben dann einen Fall gehabt, den Fall Reismüller, Wilhelm Reismüller, der in Ingolstadt der Redaktionsleiter des Donaukurier gewesen ist, der vorher die Zeitung aufgebaut hat aus dem Donauboten, und das war die NS-Zeitung. Und die war gegründet worden von seinem Schwiegervater, der der Gründer des NS-Ärztebundes war. So hat hier eine Hierarchie sich entwickelt, eine Dynastie, kann man fast schon sagen, von NS-Belasteten, und die wurde in Ingolstadt nicht angegangen. Die Leute haben in Ingolstadt gesagt, wenn es über Reismüller ging, Gott hat gesprochen, und das war's dann. Mhm. Und dieses aufzubrechen schien unmöglich. Wo wir gesagt haben, wir machen das in Ingolstadt, haben die zu mir gesagt, ihr habt's blöd, das wird's ja nie durchstehen. Es wird also Konflikte geben. Der Reismüller hat früher alle vor Gericht gebracht, die ihn nur angegriffen oder angeschaut haben. Auch die Nachkommen werden das nicht zulassen. Tatsache war dann allerdings gewesen, als die Tochter von Reismüller, die heute am Tegernsee lebt, mit anderem Namen, gesagt hat, ihr habt völlig recht, so war das. Und dann hat sich aus dem heraus langsam entwickelt eine Bewegung. Dann hat Thomas Schuler, einer unserer Autoren, nochmal nachgeschaut, was man über den Reismüller finden kann. Unter anderem im Archiv der Universität München war seine Studentenakte drin. Die hat keiner angeschaut, obwohl da drin stand, dass der Reismüller der führende NS-Funktionär unter Studenten gewesen ist. Er war Redaktionsleiter oder damals hat man gesagt Schriftleiter der Münchner Studentenzeitung. Er hat in dieser Zeit NS-Propaganda betrieben vom Übelsten überhaupt. Mhm. Das war alles nachweisbar. Mhm. Und keiner hat es wissen wollen. Mhm. Man hat geahnt in Ingolstadt, wie sich jetzt rausstellt, dass es sowas gegeben hat. Aber nachgeschaut hat halt keiner. Mhm. Und das wäre seit, ich glaube, knapp 15 Jahren oder so wäre es möglich gewesen. Mhm. Also 2003, als die Sperrung ausgelaufen ist, wurde sie nochmal um 10 Jahre verlängert, aus Gründen, die ich jetzt nicht sagen kann, und dann wäre es gegangen.
Mhm. Also das heißt, im Grunde genommen, also solche Fälle decken Sie auf, das ist im Grunde genommen eine historische Transparenz, die Sie auf diese Art und Weise.
Ich muss noch sagen, er war Ehrenbürger der Stadt Ingolstadt,
und das ist ihm
die Ehrenbürgerschaft ist ihm entzogen worden, gegen eine einzige Gegenstimmung. Vorher hat eine große Partei noch gesagt, wir werden niemals für die Aufhebung der Ehrenbürgerschaft für diesen verdienten Mann stimmen. Dann haben sie es doch getan, weil ein anderer, ein Historiker, gesagt hat, die Beweislage ist erdrückend.
Aber das
man muss vielleicht noch wissen, dass das Institut für Zeitgeschichte eigentlich noch einen Auftrag hat, diese Dinge ausfindig zu machen. Ich kann den Betrag nennen, weil er ja öffentlich ist, für 443.000 Euro von der Stadt Ingolstadt, die momentan pleite ist. Und wir haben dann 2.000 Euro auch bekommen für unser Buch, damit das nicht so einseitig verteilt ist. Mhm. Aber wir haben im Grunde alles das gesagt, was zu sagen ist. Das wird inzwischen anerkannt, trotzdem läuft dieser Auftrag also weiter. Ich will das aber nicht weiter kritisieren. Die Kollegen haben auch...
Ja, also Sie stehen auch zur Verfügung für eine Signier- und Gesprächsstunde am Stand vom Kugelberg Verlag, wo Sie noch ein paar andere Publikationen auch in dieser Reihe oder in diesen Reihen sehen werden. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Proske, dass Sie gekommen sind, dass Sie uns dieses schwierige Thema vorstellen. Und ja, vielen Dank für Ihre mutige Arbeit. Da muss man einstecken können und da muss man vieles aushalten können. Und ja, das ist ein persönlicher Einsatz, den die Geschichte da von Ihnen fordert und dem Sie sich stellen. Dankeschön.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.